Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Hallo Tanja.
Ohne dein Fahrrad wärst du auch nur ein halber Mensch, oder?
Ja, ich fahre wirklich gerne Fahrrad. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, dass du ganz viel entdecken kannst, was du beim Autofahren sonst gar nicht so sehen würdest.
Ich bin ja mehr zu Fuß unterwegs, hatte aber jetzt Hans vom ADFC zu Gast im Studio. Und du und er haben mich jetzt richtig aufs Radfahren eingestimmt. Willst du hören, was er zu erzählen hat?
Da bin ich gespannt. Lass uns gleich mal reinhören.
Bei mir im Studio ist heute Dr. Hans Schmeck-Lindenau vom ADFC. Moin Hans.
Moin Tanja.
Der ADFC. Ich kenne den ADAC, aber nicht den ADFC. Was ist das?
Ja, erstmal sehr traurig, dass du den ADFC nicht kennst.
Das stimmt, Asche über mein Haupt.
Es gibt ihn schon seit 1979. Der ADFC ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Er ist in Bremen gegründet worden und er ist in Bremen bekannt geworden, weil er sich massiv dafür eingesetzt hat, dass Radfahrer in Einbahnstraßen auch gegen die vorgeschriebene Richtung fahren dürfen. Und das ist dann ja auch später in der Straßenverkehrsordnung so verankert worden.
Tatsächlich, das hat da den Ursprung?
Ja, das hat da den Ursprung. Ich habe damals in Bremen gewohnt, von daher weiß ich das noch. Ja, also da ist er gegründet worden. Er ist mittlerweile eine bundesweite Organisation mit, ich glaube, über 240.000 Mitgliedern. Und es gibt eben Landesverbände und Kreisverbände. Und wir haben in Bremerhaven einen Ortsverein, allerdings relativ jung. Wir waren bis 2023 eine Ortsgruppe des Landesverbandes. Jetzt sind wir ein eingetragener, eigenständiger Verein. Mhm. Aber geben tut's den ADFC Bremerhaven auch schon etwa seit Mitte der 80er Jahre. Und wir wissen es nicht ganz genau, wir haben das versucht zu erforschen, aber neulich hatte unser Mitglied mit der längsten Mitgliedsdauer 40-jähriges Jubiläum. Also 1985 hat es schon den ADFC Bremerhaven gegeben.
Super. Wenn man jetzt an den ADAC denkt, dann denke ich immer an Panne und Abschleppen. Deswegen habe ich gedacht, ein ADFC, was macht er denn überhaupt? Aber das ist natürlich großartig, dass es so bedeutend ist, dass es sogar nachher Einfluss in die Straßenverkehrsordnung findet und eben auch wirklich solche wichtigen Sachen, weil nichts ist ja lästiger, als wenn man einen riesen Umweg fahren muss und so ist es ja gut geregelt mit den Straßen, die entsprechend gekennzeichnet sind, dass ich dort auch andersrum fahren darf. Was macht ihr denn sonst noch so?
Ja, also wir haben im Wesentlichen zwei große Standbeine. Das eine ist die Radverkehrspolitik, also zum Beispiel einmal meinetwegen hier in Bremerhaven, dass Stellen, die problematisch für den Radverkehr sind, geändert werden, dass neue Entwicklungen stattfinden, wie meinetwegen der Fahrgrad 8 oder jetzt die neue Fahrradstraße, die kommt am Dwarsweg und demnächst am Wischacker und so weiter. Also dass die Fahrradinfrastruktur verbessert wird und auch die Fahrradpolitik bundesweit, landesweit und hier in Bremerhaven. So haben wir zum Beispiel darauf hingewirkt, dass Bremerhaven eingetreten ist in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Mhm. Das ist das eine Standbein, also Fahrradpolitik im Großen und im Kleinen. Ja. Und das andere sind Fahrradtouren. Mhm. Wir haben also jede Woche eine kleinere Tour, aber wir haben auch etwa wöchentlich von Frühjahr bis Herbst große Touren zwischen 60 und 100 Kilometern, Tagestouren. Mhm. Das andere sind die sogenannten Feierabendtouren. Und dann haben wir noch themenbezogene Touren, also zum Beispiel Bremerhaven auf dem Fahrrad kennenlernen. Oder dieses Jahr werden wir zum ersten Mal eine Graffiti-Tour, beziehungsweise zwei Graffiti-Touren zusammen mit dem Kulturamt im Rahmen des Kultursommers machen. Wir haben sowas schon mal mit dem Historischen Museum gemacht. Also, dass man irgendein Thema, ein stadtbezogenes Thema hat. Und ab diesem Jahr werden wir uns auch verstärkt um barrierefreies Fahrradfahren kümmern. Wir haben schon seit 4 Jahren oder jetzt im 4. Jahr die sogenannte Tour für alle, wo also Routen festgelegt sind für Behindertenräder, also Rollstuhlräder oder Dreiräder oder was weiß ich.
Ja.
Und jetzt sind wir dabei, mit unserem Mitglied Bärbel Heseker eine Dreiradgruppe zu gründen.
Ah, okay. Ja, wir haben ja bei uns in der Touristinfo auch in der Vermietung Räder für Menschen mit Behinderung. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Wir haben Rollstuhl-Transportrad, wir haben auch ein Dreirad und wir haben auch ein Fun-to-go, also wo zwei Menschen nebeneinander sitzen können. Zusätzlich noch die Tandems und natürlich die ganz regulären Räder. Zu euren Touren, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ist das nur für Mitglieder
möglich? Nein, da kann jeder mitmachen. Es ist allerdings so, dass es für Mitglieder kostenlos ist und für Nichtmitglieder, die müssen 4 Euro bezahlen.
Okay, und muss ich mich da anmelden?
Das ist bei den meisten Touren nicht erforderlich, aber es ist günstig, wenn sie in der Zeitung angekündigt werden, steht auch oft eine Telefonnummer an, die man sich wenden kann, wo man auch genaueres erfragen kann. Ja. Letztlich, vielleicht nochmal so, das gibt einen kleinen Einblick. Bei den meisten Touren ist es auch so, dass es eine Einkehr gibt. Also, dass sie mittendrin oder am Ende, dass man da in ein Restaurant oder eine Gaststätte oder ein Café geht, wo man Kaffee und Kuchen meinetwegen zu sich nehmen kann. Nun müssen die ja auch Bescheid wissen.
Ja.
Also das ist ja ein Unterschied, ob da 15 oder 50 Leute kommen.
Auf und
wir alle haben
Fälle.
In der Tat Touren, wo schon über 50 Leute dabei waren. Und da wird es dann so gemacht, dass der Tourenleiter, wir treffen uns immer an der Stadthalle für die Feierabendtouren, dass der durchzählt vorher und ruft dann schon mal in dem entsprechenden Café an und sagt, also wir kommen etwa um die Uhrzeit und wir sind so viele Leute.
Ja, das macht Sinn.
Dann müssen die noch schnell mehr Kuchen ordern. Ja, aber es, sagen wir, muss alles geregelt werden, aber unsere Tourenleiterinnen und Leiter sind da eigentlich sehr erfahren und kriegen das gut hin.
Toll. Kann ich da auch als ungeübte Radfahrerin mitmachen?
Jein. Also ja. Erstmal ja. Also man muss schon wissen, es hat sich so entwickelt. Die Zahl der Pedelecs oder Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer überwiegt. Es sind deutlich weniger Muskelräder dabei als früher. Aber wir haben zum Beispiel auch einmal im Monat eine reine Muskelradtour. Immer an jedem dritten Dienstag im Monat. Und es gilt im Prinzip, dass die mit der schwächsten Kondition vorne möglichst unmittelbar hinter dem Tourleiter herfahren, damit die Gruppe nicht so auseinandergerät. Aber das ist ja auch alles organisiert. Also der vorne vorweg fährt, der Tourleiter hat ein Walkie-Talkie und der Letzte, in der Regel werden die Touren von 4 ADFC-Mitgliedern, sogenannten Tourguides, begleitet, hat auch eins. Und dann kann der hinten sagen, Mensch, du musst mal ein bisschen schneller fahren. Die fallen hier mir schon vom Rad, weil es so langsam ist.
Ja.
Oder Mensch, lass nach mit dem Tempo. Wir hängen so nach und die Gruppe zieht sich so auseinander.
Das ist also ja ziemlicher Aufwand von eurer Seite, ne?
Das ist ein ziemlicher Aufwand, den wir aber auch gerne machen und wo wir eben auch merken durch diese Begleitung, dass es deshalb beliebt ist. Und wenn wir mehr als 15 Menschen bei einer Tour haben, gilt das nach der Straßenverkehrsordnung als geschlossener Verband. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel, wenn die Ersten über eine Ampel fahren und dann kommt Rot, darf das gesamte Kontingent an Fahrradtour durchfahren. Und dafür haben wir aber Leute, die dann die Straße auch absichern, damit nichts passiert. Gut, man guckt immer, wie gefährlich das ist, aber und sonst macht man einen Stopp und unterbricht kurz, bis alle sich wieder gesammelt haben. Aber auf sowas wird eben geachtet und dafür muss auch geachtet sein, dass die Gruppe möglichst geschlossen ist. Und das heißt, dass nicht so Geübte eben nicht abgehängt werden dürfen.
Ja, aber finde ich ja toll, dass ihr auch noch zusätzlich das Angebot für die Muskelräder, wie du sagst, im Angebot habt. Das ist ja klasse.
Ja.
Also gibt es in Bremerhaven Radrundwege oder auch Fernradwege in und um Bremerhaven? Das flache Land bietet sich ja wunderbar an zum Radfahren, auch wenn wir hier manchmal kräftigen Gegenwind haben. Da müssen wir in die andere Richtung fahren.
Der Wind sind unsere Berge.
Ja, das stimmt. Ja. Und die können hoch sein. Ja.
Nein, also wir haben Rundwege, nicht so viele, aber immerhin. Also einer der schönsten ist zum Beispiel der Wasserwind- und Wiesenrundweg. Der ist allerdings ein bisschen lang, ich glaube 36 Kilometer oder 35. Also der ist schon länger, aber man ist ja nicht gezwungen, einen Rundweg komplett zu fahren. Man kann ja auch vorher aufhören. Wir haben die Fish and Chip Tour. Demnächst soll es eine Wissenschaftstour geben. Wir haben so eine Umwelttour von Senk mit oder von Energiekonsens, wo es gesplittet ist in Nord und Süd, sind etwas mehr als 20 Kilometer. Also wir haben Rundtouren.
Wo finde ich Informationen dazu? Ich weiß, wir haben welche auf der Homepage und auch in der Touristinfo. Gibt es das auch bei euch auf der Webseite?
Nein, da verweisen wir auf euch und man kriegt ja bei der Erlebnis Bremerhaven diese kleine Broschüre
rauf aufs Rad, ne?
Und ab ins Grüne, genau, ja, so heißt sie und da sind die verschiedenen Touren auch drauf. Wir haben auf unserer Homepage unsere Radtouren, die wir anbieten.
Da finde ich dann die Veranstaltung und da habe ich dann auch nochmal Treffpunkt und Uhrzeit und Kontaktdaten.
Ganz genau.
Ja, super. Das schreiben wir nachher auch wieder in die Shownotes, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer da dann auch nochmal den Link haben und die Informationen finden.
Ja, aber wir haben in Bremerhaven Bremerhaven auch, sagen wir mal, Routen, sogenannte Freizeitrouten, die Ostroute und die Westroute. Die sind zum Teil in solche Touren einbegriffen. Ich finde zum Beispiel die sogenannte Ostroute, die geht vom Fermoor bis nach Süden, bis Richtung Lockstedt, finde ich eine der schönsten Touren, weil sie durch sehr viel grüne Bereiche geht, zum Beispiel den Kleinbahnweg im Süden in Wulsdorf. Und wir hatten letztes Jahr bei unserer Tour für alle zwei Polizisten mit, die die Tour begleiteten.
Ja.
Und die haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass es so viel Grün in Bremerhaven gibt.
Man denkt immer an Wasser, ne? Aber dabei haben wir es wirklich so schön grün an Land.
Ja, ja, ja. Und ja, gut, Fernradwege selbstverständlich. Also der Weserradweg führt erstaunlicherweise durch Bremerhaven. Ja, da fahren jedes Jahr etwa 100.000 Menschen. Wir wissen das, weil es gibt eine Zählanlage in Brake und eine in Cuxhaven. Und da wissen wir darüber, wie viele Menschen da fahren. Und der führt natürlich in Bremerhaven von der Weserfähre bis oben nach Weddewarden. Mhm. Und es wird demnächst auch für die Leute, die nicht so gerne durch den stadtbremischen Hafen fahren wollen, eine Alternativrunde geben, also durch quasi den Speckenbütteler Park. Und,
oh, wie schön.
Ja, und dann geht es oben den Bütteler Specken nach Weddewarden. Ja, das ist ganz witzig mit dem Überseehafen. Die Männer sind immer ganz begeistert und fotografieren und sagen, ah, toll, dass man hier so nah an die Schiffe rankommt und das alles sieht. Und die Frauen sagen immer schrecklich, so laut und die vielen Laster.
Ja, das glaube ich, da treffen unterschiedliche Interessen aufeinander.
Ja,
ne?
Aber wir haben auch also hier die Tour vom Teufelsmoor zum Wattenmeer, den Nordsee-Küstenradweg, North Sea Cycle.
Der längste irgendwie,
ja,
ne? Längste Europas?
Ich glaube 3.500 Kilometer, ich weiß es gar nicht ganz genau. Also kann ich von England bis nach Norwegen fahren.
Ja.
Ja, wir haben sowohl Fernradwege als auch hier in der Stadt selber und in der Umgebung.
Ich glaube, ihr kontrolliert Radwege auch, ne? Also du hattest das Thema Barrieren eben schon angesprochen. Ihr habt dann Augenmerk drauf und schaut, wo es dann mal Probleme gibt. Also ich glaube, es war auch mal an einer Stelle, wo diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Durchfahrtsbügel, wo man so rumfahren muss, damit man nicht einfach ungeachtet auf die Straße gelangt, dass die mancherorts zu eng stehen, sodass die Dreiräder schlecht oder gar nicht durchkommen oder sowas. Sowas habt ihr auch alles im
Visier,
ne? Ja,
sowas also erstmal ganz allgemein. Wir haben einen sogenannten Problemmelder. Mhm. Wenn irgendwer etwas sieht, wo er meint, das ist nicht gut oder man kann es verbessern oder er hat eine Idee oder nicht nur er, auch sie, dann kann er uns das melden.
Mhm.
Und wir haben etwa 300 Meldungen im Jahr und wir betreiben das etwa seit 2020 und haben damit jetzt etwa 1800 Meldungen. Und das bedeutet, wir haben eine Art Stadtplan, dass wir sehen können, wo, an welchen Stellen es Probleme gibt und welche Probleme es da gibt. Und wir treffen uns etwa alle zwei Monate mit dem Amt für Straßen und Brückenbau und der Straßenverkehrsbehörde.
Ja.
Und da greifen wir das, was uns gemeldet wurde, auf und sagen, kann man das nicht verbessern, kann man das nicht verbessern. Das ist insofern sehr günstig, dass diese beiden Ämter da sind, dass man also, wenn man eine Idee hat, gleich von der Straßenverkehrsbehörde gesagt kriegt, das geht straßenverkehrsrechtlich oder es geht auch nicht. Man hat ja auch schon mal Ideen, die tatsächlich verkehrsrechtlich nicht umsetzbar sind.
Ja.
Und mit dem Gartenbauamt haben wir, sagen wir mal, nicht regelmäßige Treffen, aber anlassbezogen. Aber was die Sperren, Sperrpfosten und Sperrbügel angeht, was du angesprochen hast, da haben wir am meisten mit dem Gartenbauamt zu tun gehabt. Wir sind keine Straßenmeister und fahren die Wege ab. Aber wenn uns was auffällt, und tatsächlich haben wir systematisch alle Freizeitrouten abgefahren, was solche Sperren angeht, und haben mit den Ämtern Einigkeit erzielt, dass die Sperren auf keinen Fall unter 1,40 sein sollen, möglichst 1,60. Und damit komme ich mit jedem Behindertenrad durch, auch mit dem breiten Rollstuhlrad oder mit dem Paralleltandem. Und das ist letztes Jahr im Herbst an der letzten Stelle verändert worden, sodass wir sagen können, man kann tatsächlich barrierefrei in Bremerhaven Fahrrad fahren.
Das ist wirklich klasse. Also ich finde euer Engagement da toll, dass ihr den Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern nachgeht, dass das nicht abgetan wird. Und großartig finde ich es natürlich auch vom Gartenbauamt und vom Straßenbauamt.
Ja, kann man so sagen. Amt für Straßen und Brückenbau heißt
genau,
das hier.
Genau, Amt für Straßen und Brückenbau. Dass ihr da so eng zusammenarbeitet und auch wenn es vielleicht nicht sofort umsetzbar ist, aber dass es Step by Step immer weiter abgebaut wird. Und es geht ja auch nicht nur um Fahrräder für Menschen mit Behinderung, sondern es gibt ja auch diese Familienräder, wo ein Kinderwagenanhänger oder manche haben ja auch einen Hundeanhänger dabei. Die brauchen ja auch ein bisschen mehr Platz und sowas, ne? Und von daher ist es ja wieder ein Komfort für alle.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel bei dem Fahrgrad 8, dem neuen Wulsdorfer Radweg, aufgefallen, dass das ein Problem mit den Sperren dort gab. gab. Und jetzt gibt es noch eine Stelle am Übergang zum Lofotenweg. Die wird aber dieses Jahr auch geändert. Und dann können Behindertenräder, Räder mit Anhängern, Lastenräder diese Sperren passieren. Also da müssen wir zum Beispiel mit der FBG zusammenarbeiten, weil das FBG-Gelände ist. Aber die Zusammenarbeit ist gut.
Toll, dass da alle offen sind. Ich finde, man sieht auch, dass sich was verändert hat in den vergangenen Jahren. Also dass beispielsweise an Hauptverkehrsstraßen Radstreifen farblich gekennzeichnet sind oder dass wir die Radstraßen jetzt in der Innenstadt haben, um die große Kirche drumherum. Da tut ihr einiges und eben auch die zuständigen Ämter.
Genau. Wir können uns nicht über Beschäftigungsmangel beklagen.
Ich glaube, ihr seid auch viel ehrenamtlich tätig.
Wir sind nur ehrenamtlich
tätig. Ach, komplett ehrenamtlich.
Ja, wir haben keine hauptamtlichen, bezahlten Kräfte. Es ist alles ehrenamtlich.
Das ist ja noch mal imposanter, dass ihr so viel Zeit und Energie opfert und auch nicht nachlasst, immer die Fahnen hochzuhalten für die Radfahrenden.
Ja, manchmal ist man schon ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, frustriert, weil es nicht so schnell geht, wie wir das möchten. Mhm. Ich sage mal ein Beispiel. Es wird irgendwann demnächst eine neue Radausschilderung geben hier für die Radwege. Ganz okay. Neu, komplett in der ganzen Stadt.
Ja.
Der Beschluss im Bau- und Umweltausschuss war 2020. Jetzt sind wir bei der Planung 2025. Mhm. Und dann ist noch die Frage, wann kommt die Ausführung?
Ja.
Denn die Gelder sind bisher nur für die Planung bewilligt, aber noch nicht für die Ausführung. Mhm. Also manches dauert sehr lang, aber es ist genau wie du sagst, man darf nicht nachlassen, man muss den Finger in die Wunde legen, sagen, hier, das haben wir doch besprochen, wie geht das jetzt weiter, was ist der aktuelle Stand?
Ja.
Und sagen wir mal, wir kriegen von den Magistratsbehörden keine Knüppel zwischen die Beine geworfen. Es könnte nur in unseren Vorstellungen auch noch ein bisschen schneller gehen.
Ja, und wenn wir dann auch noch die Gelder immer für die Projekte sofort hätten, wäre das natürlich toll, ne?
Ja, wobei wir ja viele Förderprojekte haben, die insbesondere über Stadt und Land gefördert werden.
Ja.
Es gibt auch noch andere Förderprojekte und das ist, sagen wir mal, wo die Stadt Bremerhaven schaut, dass sie sich an sowas dranhängt und darüber ihre Gelder generiert, so wie auch demnächst der Verkehrsentwicklungsplan, der nicht mehr so heißt, sondern Mobilitätsplan, wo etwa 600.000 Euro für ein Förderprogramm locker gemacht werden konnten, sodass es bis Juni 2027 dann endlich einen Verkehrsentwicklungsplan gibt, der eben auch Fußverkehr, Radverkehr, Busverkehr und Autoverkehr und Zugverkehr einschließt und ein Gesamtkonzept dafür erstellt.
Ja, ist ja wichtig, dass alles zusammen funktioniert. Ne? Nicht, dass der nächste wieder abgehängt wird, weil dem einen der Zugang gewährt wird. Und dieses neue Beschilderungskonzept, was wird da ausgeschildert?
Also erstmal etwas, was es hier fast gar nicht in der Stadt bisher gegeben hat, Entfernungsangaben. Wir haben sehr viele Schilder, da steht, hier geht's nach Grünhöfe. Wenn ich nicht ortskundig bin, dann fahre ich in die Richtung.
Ja.
Und dann fahre ich durch Grünhöfe durch und merke gar nicht, dass ich drin bin und sehe auf einmal das Gegenschild. Ich muss wieder zurückfahren für Grünhöfe.
Alles klar.
Also es gibt Entfernungsangaben. Es werden erstmal die ganzen Freizeitrouten und Alltagsrouten werden ausgeschildert und Bahnhöfe. Also wir haben Wulsdorf, wir haben Lehe, wir haben den Hauptbahnhof. Also es sind alle wichtigen Standorte, die da ausgeschildert werden. Aber natürlich auch überörtlich. Der Weserradweg ist bereits komplett ausgeschildert, bis auf die Stelle zwischen Weserfähre und Kolumbusstraße. Da ist das Konzept fertig und die Schilder müssen nur noch implementiert werden, wie man so schön sagt.
Ja.
Aber das ist schon bis Weddewarden alles fertig.
Klasse. Da sieht man, was ihr alles auf die Beine stellt. Ich bin noch mal bei den Radtouren, die ihr anbietet. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mitfahre und mittendrin auf einer längeren Strecke habe ich eine Panne, stehe ich dann da alleine und ihr fahrt weiter?
Ja,
oder?
Unbedingt. Dann
ich hab's befürchtet.
Kriegst du ein Schild um den Hals. Ich bin lost. Fahrradweise, genau. Wer gibt mir Essen und Trinken? Nein, also erstmal ist es so, die Tourenleiter haben immer ein Minimalwerkzeug wenigstens bei sich. Die haben natürlich nicht einen Anhänger bei sich, wo sie alles reparieren können, aber der Platten, die lose Schraube oder was weiß ich, das kann repariert werden. Und genauso haben sie auch ein Erste-Hilfe-Set bei sich. Es kann ja auch mal jemand stürzen.
Ja, stimmt.
Und dann kann auch zumindest so primäre Wundversorgung gemacht werden. Wenn es natürlich eine sehr große Reparatur ist, das können wir nicht leisten, aber ja, es sollte niemand eine große Radtour machen, der ein, sagen wir mal, Rad hat, das eigentlich schon vorher in die Fahrradwerkstatt gehört hätte.
Ja, das stimmt.
Also, dass es jetzt wirklich dazu kommt, dass man gar nicht mehr weiterfahren kann, das ist sehr selten. Die ADFC-Mitglieder haben auch einen Pannenschutz. Da gibt es eine Hotline, wo man anrufen kann und dann kommt jemand, der bei der Reparatur hilft. Die ADAC-Mitglieder ja mittlerweile auch, die haben auch einen Fahrradpannenhilfe. Und wenn gar nichts geht, dann kommt auf Kosten des ADFC ein Großraumtaxi, da stellt man sein Fahrrad rein und kann sich dann nach Hause fahren lassen. Man muss erst das Geld vorstrecken und dann reicht man die Quittung des Taxifahrers beim ADFC ein. Da, wie gesagt, das gilt für Mitglieder, aber mir ist bei uns kein Fall bekannt, wo gar nichts lösbar war. Ja, ich war neulich, sind mal welche über so eine blöde Betonkante gefahren, da hatte sowohl der Mann als auch die Frauen Platten. Ich glaube, wir hatten nur einen Ersatzschlauch. Gut, da war das aber so, die hatten ihr Auto günstig stehen und haben dann ihre Räder abgeholt. Also sowas sind Seltenheiten. Für Grundsachen sind wir ausgerüstet.
Wollte ich gerade sagen, ihr seid schon sehr, sehr gut ausgerüstet.
Ja.
Jetzt hast du mir so viel Lust aufs Radfahren gemacht. Ich werde die nächste Feierabendtour, heißt es, ne?
Ja.
Da werde ich dabei sein.
Ja, das freut mich. Ja, toll. Wir haben auch durchweg begeisterte Mitfahrerinnen und Mitfahrer, ja.
Dann danke ich dir, dass du bei mir im Studio warst heute und alles erzählt hast über den ADFC. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch einige neue Mitglieder eintreten, weil das ist ja wirklich eine tolle Sache. Und vielen Dank auch für euer Engagement und dass ihr das Radfahren immer sicherer und bekannter macht und euch für die Belange einsetzt.
Ja, ich danke auch. Es war auch für mich eine schöne Gelegenheit, den ADFC Bremerhaven zu präsentieren.
Ja, dann sehen wir uns bei der Tour.
Ja, okay.
Bis dann, tschüss.
Jo, tschüss, Tanja.
Das macht ja wirklich Lust aufs Radeln.
Das stimmt. Aber zu einer gemütlichen Fahrradtour gehört auch immer eine anständige Rast zwischendurch. Und was eignet sich besser in den Frühjahrs- und Sommermonaten als der Besuch in einer Eisdiele?
Stimmt. Hast du da eine Empfehlung für uns, Corinna?
Ja, klar. Ich hatte nämlich hier im Podcaststudio Toddy von Toddys Eiscafé zu Gast. Und ich bin mir sicher, dass euch beim Zuhören bereits das Wasser im Munde zusammenlaufen wird.
Da ich ja absolute Eisliebhaberin bin, könntest du recht haben, Corinna.
Dann will ich dich und die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns gleich reinhören. Bei mir zu Gast ist heute Thorsten Marzahn. Hallo Thorsten.
Ja, hallo. Schön, hier sein zu dürfen.
Ja, Thorsten, du kommst aus der Lebensmittelindustrie. Du bist leidenschaftlich dem Speiseeis verbunden. Du hast auch ein Eiscafé und das ist auch unser heutiges Thema, jetzt wo wir im Frühling sind und der Sommer vor der Tür steht. Und zwar das Thema Eisessen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil du bist wirklich so inspirierend bei diesem Thema. Aber zuvor möchte ich eigentlich einmal ganz gerne wissen, wie bist du zu dem Thema Speiseeis gekommen? Was fasziniert dich selber da so dran?
Ja, ich denke, das kommt in früher Kindheit, weil meine Mutter mal zu mir gesagt hatte, also wie sie mit mir schwanger war, dann musste mein Vater immer losgehen und Eis kaufen. Ja, wirklich.
Also
und
ganz
dann,
frühe Prägung.
Das ist praktisch mir schon in die Wiege gelegt
ja,
worden quasi.
Okay.
Ne? Und dann ist praktisch dieser Gedanke nie davon abgekommen.
Ja, das ist ja wirklich eine interessante Geschichte.
Ja, ich glaube, daher kommt das. Ne?
Okay, also hast du diese Leidenschaft weiterverfolgt und dann irgendwann zu deinem Beruf gemacht?
Ja, richtig. Und irgendwann kam es zu dieser Möglichkeit, das zu übernehmen, das Eiscafé.
Genau.
Was übrigens jetzt mein Sohn übernommen hat. Also das ist in nächster Generation jetzt weitergegangen.
Ja, schön. Also du betreibst das Eiscafé Toddy.
In
Bremerhaven, in einer sehr idyllischen Lage, in der Gagelstraße, mit Blick auf Wiesen und Felder.
Ja, ich hoffe, mein Sohn führt das in meinem Interesse jetzt weiter. Ich habe ihm alles beigebracht, was ich weiß. Und
hast du das auch so ein bisschen gesteuert und deiner Frau damals, als sie schwanger war, dann immer Eis gebracht?
Ja,
so ungefähr. Du gesagt hast, der Trick funktioniert gut?
Ja, ich denke mal schon. Mein Sohn hat dann die Kochausbildung gemacht und dann habe ich ihn praktisch mehrmals gefragt, ob er das dann wirklich übernehmen möchte und er sagte ja, er möchte das gerne weiterführen und dann habe ich mich natürlich gefreut.
Ja, aber wir wollen ja einmal wissen, wie sieht denn dein Alltag aus, ne? Wenn du das Speiseeis zubereitest, welche verschiedenen Herstellungsprozesse gibt es da und vor allen Dingen, was verwendest du alles für dein Eis?
In unser Eis kommt eigentlich nur das Beste der Zutaten rein, Milch und Sahne. Wir produzieren Milcheis und Sahneeis. Und Fruchteis, wobei da keine künstlichen Zusätze drin sein dürfen, weil nach der Speiseeisverordnung wird das eigentlich schon vorgegeben. Letztendlich soll es ja auch schmecken und dem nachkommen, wie es heißt.
Ja,
Ne? Und das ist uns immer sehr wichtig, dass praktisch auch das Nusseis dann auch mit Nüssen gemacht wird und nicht mit irgendwelchen Geschmackssorten.
Also ihr arbeitet komplett nur mit natürlichen Zutaten.
Genau, mit natürlichen Zutaten. Da kann ich schon mal so eine kleine Geschichte erzählen. Da war mal so ein 14-jähriges Mädchen bei uns und die hatte eine Farbstoffallergie. Und der Vater kam dann vorher zu uns und fragte uns dann, ob wir denn Farbstoffe verwenden würden in unserem Eis. Sie hat noch nie in ihrem Leben Eis gegessen, ne? Da kommen ja immer so ein bisschen die Tränen. Ne? Und die war schon 14 Jahre alt. Ne? Und die hat sich natürlich gefreut, ne? Dass sie Eis essen durfte. Ja, das war ihr schönster Tag des Lebens. Ne? Ja, wirklich. Also da kommt mir immer noch so ein bisschen die Euphorie. Ne? Das macht mich dann glücklich.
Das glaube ich. Ich meine, mit Eis kann man ja viele Menschen glücklich machen, mich auch. Ne? Und ich liebe es ja auch gerade, wenn das Eis cremig ist. Ne? Ja. Gibt es da irgendwie so einen Geheimtipp für die
Geheimnis
Hersteller?
Gibt es eigentlich gar nicht. Letztendlich ist es Milch und Sahne und die Struktur des Eises. Man muss da bestimmte Richtlinien einhalten. Das heißt, man darf nicht zu viel Zucker nehmen, weil das Eis ist ja bei einer bestimmten Temperatur im Eistresen. Ne? Das heißt, bei minus 14, minus 15 Grad. Und dann hat es die richtige Konsistenz. Und dann stellt man das Eis praktisch mit dem Zucker ein.
Ja.
Und wenn ich zum Beispiel Erdbeereis habe, hat Erdbeereis ja schon eine bestimmte Zucker in sich.
Da ist ja schon der Fruchtzucker in der Erdbeere.
Das heißt, wenn ich gute Erdbeeren habe, dann habe ich schon 15 Bricks.
Ja.
Ne? Das sind ungefähr 100, 120 Gramm pro Kilo schon in der Erdbeere drinne.
Ja.
Ne? Das heißt, ich brauche das schon mal nicht mehr zutun.
Ja. Machst du das ganz wissenschaftlich, dass du das dann vorher analysierst oder machst du das nach Gefühl?
Das sieht man schon an der Erdbeere, ne? Ob die Erdbeere nun von innen rot und sonnengereift ist oder ob ich jetzt weiße Erdbeeren habe, gibt es ja mittlerweile auch schon. Aber die kraftvoll oder die Farbe der Erdbeere macht ja nachher auch die Farbe im Eis. Wenn ich jetzt weiße Erdbeeren nehme, dann ist mein Erdbeereis natürlich auch weiß. Ne? Oder je heller die Erdbeere, umso heller ist das Eis. Das ist natürlich die Unterschiede. Ne?
Ja.
Und viele versuchen das dann irgendwie zu pimpen und machen dann rote Farbe rein, damit es dann leuchtet oder gelbe oder das gibt's bei
uns. Das war nicht, auch mal so ein Trend, ne? So dieses Pokémon-Eis, dieses Neonblau oder was das.
Ja, und wenn ich dann immer sage, ja, dann einige, ach, oh, ihr Vanilleeis ist ja gar nicht gelb. Warum muss Vanilleeis gelb sein?
Ja.
Es war mal gelb, ja, das ist richtig, weil man hat früher Vanilleeis mit Eigelb gebunden.
Ja.
Und dann hat man Eigelb hinzugetan. Und bei Creme-Eis zum Beispiel ist es immer noch so, dass das Eis gelb ist, weil 90 Gramm Eigelb hinzukommt.
Ach, ja, das habe ich nicht gewusst.
Mit Milch und Sahne. Bei Creme-Eis. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Sahne-Eis nehme, dann habe ich zum Beispiel 18% Fett aus entrahmter Milch und Sahne in dem Eis. Ohne Zusätze von irgendwelchen anderen pflanzlichen Fetten oder so.
Ja.
Das heißt, ich muss mich da schon dran halten, ne? Wenn ich sage, ich habe Creme-Eis oder ich habe Milcheis, dass ich dann gewisse Werte auch einhalten muss, was denn auch im Eis drin ist.
Ja, das ist wahrscheinlich alles geregelt in der Lebensmittelverordnung.
Genau, es gibt eine Speiseeisverordnung und da ist das alles geregelt und viele halten sich da nicht dran. Ne? Und ich finde das immer so ein bisschen grenzwertig. Wenn ich sage, ich habe Vanilleeis und ich mache gar keine Vanille rein, sondern irgendwas anderes. Ich meine, im Vanilleeis gehören Vanilleschoten rein.
Und die sind ja auch teuer, ne?
Ja, das so ist natürlich auch der Preis. Ne? Manchmal mache ich mir natürlich auch Gedanken über diese Mischkalkulation. Beim Bäcker kostet ja auch nicht jedes Brötchen gleich.
Genau.
Oder beim Schlachter kostet auch nicht jede Wurst gleich.
Ja.
Da hat jede Sorte praktisch seine eigene Wertigkeit. Und beim Eis ist es nicht anders. Ne?
Ja. Was ist denn deine Philosophie? Welche verschiedenen Eistypen bietest du an und wo grenzt du das ein, wo du sagst, ich möchte eigentlich wahrgenommen werden als ein Eisbäcker, sage ich mal, obwohl Eisbäcker, der Begriff ist ja ein bisschen putzig, weil ich backe ja kein Eis, ne?
Ja, genau, das ist ein bisschen putzig.
Aber wenn du jetzt sagst, ich verfolge so ein gewisses Konzept, bei mir sind alles nur natürliche Zutaten, wie bist du denn bei deinen Eissorten so aufgestellt? Sagst du, ich biete so das Klassische an oder Milcheis, Fruchteis und das war's?
Ja, also wir bieten einmal das Klassische an, weil ja auch viele ältere Leute zu uns kommen. Und dann haben wir natürlich auch so innovative Sorten, so Milch, Reis, Safran, Zimt. Oder da gab es mal diesen Trend mit dieser Dubai-Schokolade, was es ja auch nicht mehr geben darf, ne, weil ja auch wieder jemand dagegen geklagt hat. Aber letztendlich gibt es dann immer so innovative Sachen, wo man dann was ausprobiert. Es klappt nicht immer alles, das muss ich natürlich auch sagen.
Bei mir klappt manchmal noch nicht mal die ganz normalen Sachen.
Da hatte ich mal so eine Idee mit Stracciatella-Eis, ich hatte das schon mal erwähnt, und dann hatte ich da so Jalapenos reingetan.
Ja, oha.
Und das sah auch wirklich sehr lecker aus, war es auch. Aber man durfte nicht aufhören, das Eis zu essen, weil sonst in diesem Mund sich so eine Schärfe ausbreitete und man konnte es kaum ertragen und man musste immer wieder das Eis essen, weil die Milch neutralisiert natürlich wieder die Schärfe.
Ja, und also Thorsten, das ist ein guter Verkaufstrick, oder?
Ja, aber letztendlich kann ich ja nichts dafür, wenn die Leute dann am Tresen stehen und probieren dann die Eissorten. Also bei uns kann man auch probieren, weil die Leute manchmal dann, Lakritzeis, was ist das denn? Ja, Lakritzeis, das mögen sie. Ja, ich mag kein Lakritzeis. Dann probieren sie doch mal dieses. Oh, was war das denn? Ich sagte ja, Lakritzeis. Oh, das war aber lecker. Ja, so kann man sich natürlich dann täuschen. Das heißt, der erste Eindruck, den man im Kopf hat, der ist dann meistens nicht so, wie man sich das vorstellt.
Ja, und jetzt muss ich aber noch mal eben auf das Milcheis zurückkommen. Ja. Milchreiseis, ja, hast du gesagt?
Milchreiseis.
Das interessiert mich brennend. Ist da tatsächlich Milchreis drin?
Da ist tatsächlich Milchreis drin.
Aha.
Ne? Ja, wirklich. Ne? Und es ist immer die Schwierigkeit, dann auch manchmal so Sorten rauszukriegen, weil ich habe ja schon mal mit dieser Konsistenz gesprochen. Das heißt, ein Eis hat einen maximal Festanteil, der drinne sein sollte, nach der Rechnung. Ne? Das heißt, wenn ich diesen übersteige, egal in welcher Form, dann ist das Eis einfach zu fest und verliert seine Cremigkeit.
Ja.
Und da kann ich hinterher noch so viel reintun, wie ich möchte. Ja. Es ändert
passiert
sich nichts.
Mehr.
Nee. Das heißt, wenn ich da schon am Anfang einen Fehler gemacht habe, ist das Eis eigentlich schon verdorben. Ne?
Ach, okay, wie ärgerlich.
Also, ja, man kann es noch essen oder einen Milchshake von machen, aber letztendlich ist die Konsistenz von dem Eis nicht mehr die gleiche.
Und das finde ich ja gerade wichtig, so dieses zart schmelzende, so dieses fluffige, cremige. Genau, das finde ich immer ganz wichtig.
Daran sieht man natürlich auch manchmal das Eis, wenn man das Eis im Mund hat, wie es dann reagiert. Das heißt, die Kälte auf der Zunge oder dieser Schmelz, der das Eis hat. Es gibt zum Beispiel viele industrielle Sorten, die verkauft werden.
Ja. Ne?
Da kann man zum Beispiel kein Stracciatella bzw. kein Spaghetti-Eis vormachen, weil da so viel Luft drin ist. Wenn man das in dieser Spaghetti-Presse reintut, dann presst man diese Luft raus und da kommt wirklich nur so ein kleiner Pups raus.
Ja.
Ja, wirklich. Deswegen verstehe ich das manchmal gar nicht, wenn man so viel Werbung macht über Cremigkeit und sehr viel Luft. Aber Eis ist es nicht. Ne? Das ist dann eben nur Speiseeis.
Ja. Also dein Eis hat eine natürliche Cremigkeit.
Eine natürliche Cremigkeit.
Mit viel Sahne.
Mit viel Sahne.
Das sagt mir sehr zu.
Sehr viel Sahne.
Und wie entwickelst du diese Sorten? Du machst das ja seit 22 Jahren mittlerweile.
Richtig.
Ich meine, da mischst du wahrscheinlich dein Eis auch, wenn du im Schlaf. Und wie entwickelst du jetzt, wenn du so sagst, ah Mensch, ne, Dubai-Schokolade, das will ich auch mal als Eis probieren.
Ja.
Hast du denn, probierst du einfach oder wie kommst du zur Rezeptur?
Ja, man hat sein Grundkonstrukt von dem Eis.
Also du hast da dein
Grundbasis. Und dann muss man da praktisch so ein bisschen von ableiten. Das heißt, wenn ich mehr Festanteile hinzutue, muss ich in der Grundmasse wieder was wegnehmen.
Aber ich finde das immer schwierig, weil ein Eis, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, ist cremig. Und bei der Dubai-Schokolade macht es ja auch gerade so dieses Engelshaar, ne? Dieses Crispige.
Ja, dieses Crispige.
Ja, wie mischst du das denn auch mit rein? Weil das wird doch nachher durchtränkt durch die Flüssigkeit.
Ja, das ist ja eben die Schwierigkeit bei manchen Sachen, dass man das wirklich so behält. Und das heißt, die Konsistenz des Eises, wann ich das Eis aus der Maschine hole, hat ja, entweder ist es ein bisschen weicher oder ein bisschen härter. Das heißt, ich muss das Eis dann etwas länger in der Maschine lassen, dann wird die Konstrukt des Eises fester, aber trockener auf der Oberfläche. Und dann nimmt praktisch das, was ich hinzutue, nimmt keine Flüssigkeit mehr ab.
Ah, okay.
Ja, das heißt, wenn ich das Eis dann wieder schmelzen lassen würde, würde natürlich die Flüssigkeit dann da reingehen. Das, was man natürlich dann auch nicht möchte.
Ja, gut, eine Kühlkette sollte ja grundsätzlich bei Eis nicht unterbrochen werden.
Richtig, ne? Und das macht natürlich viel Probleme, gerade wenn man irgendwie was machen möchte oder was ausprobieren möchte, dass das funktioniert.
Ja, also die Zutaten sind entscheidend bei der Herstellung von Eis. Durch Zucker kann ich auch die Eiskonsistenz ändern und eben halt durch den Herstellungsprozess, also wie lange ich entsprechend das Eis bearbeite.
Ja.
Was sind denn die Eistrends in 2025? Hast du da schon irgendwas in deiner Eistheke, was neu ist?
Ja, so verrückte Sachen habe ich natürlich auch schon ausprobiert, so Gurkeneis oder so, ne? Aber das war dann auch nicht so toll. Aber ich denke mal...
Schade, Gurken haben ja nicht so viel Kalorien, das wäre ja noch mal ganz gut.
Ja, aber man vergisst, die Cremigkeit kommt durch den Zucker. Ne?
Ja.
Das ist natürlich dieser Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ja, aber ich denke mal, fruchtige, sahnige Sorten, die werden auch immer vorbleiben. Und gerade Schokolade ist sehr wichtig.
Ja.
Oder so eine Schokoladen- oder Nougat-Creme im Eis. Also ich habe da schon so ein paar Ideen wieder, wenn man zum Beispiel Schokoladeneis mit Kokoseis und einer Nuss-Nougat-Creme.
Oh, ne? Das hört sich sehr gut an.
Also, dass man zwei Eissorten praktisch mischt.
Ja.
ne, dass man eine Schokoladeneissorte nimmt, eine Kokoseissorte und macht das zusammen als eins und durchmengt das mit einer Nuss-Nougat-Creme. Das ist natürlich dieser Genuss an sich, ne, weil man denn diese Kokosflocken in der Schokolade hat. Ne? Ja, das läuft mir also, dann auch über das Wasser.
Thorsten, also für mich ist das das perfekte Match, Kokos und Schokolade.
Ja, genau.
Also hört sich traumhaft an. Und diese ganzen Eissorten kann ich 24/7 bei dir bekommen? Nein.
Dienstag, Mittwoch haben wir zu.
Mhm.
Und dann haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag auf, weil zwei Tage brauchen wir meistens, weil wir produzieren auch für die Gastronomie in Bremerhaven.
Ja.
Für einige Restaurants produzieren wir noch Eis.
Mhm.
Dann brauchen wir natürlich immer viel Milch, viel Sahne und das muss alles verablet werden. Und dann kann man das meistens nicht während des laufenden Betriebes machen. Ne?
Ja, das glaube ich.
Das meiste ist morgens, dass man morgens eben was macht, weil wir machen auch die Erdbeersoße selber und andere Soßen, weil wir möchten gerne, dass auch das, was aufs Eis kommt, auch möglichst natürlich ist. Ne? Und die Erdbeersoße ist wirklich das Leichteste. Das kann eigentlich jeder und da muss man nichts kaufen. Ne? Wenn man zu Hause auch mal irgendwie ein Fruchteis machen möchte, ist das eigentlich auch ganz einfach. Man kauft TK-Himbeeren zum Beispiel.
Ja.
Ne? 400 Gramm Früchte, 200 Milliliter Milch.
Ja.
Also gefrorene Früchte nehmen.
Ja.
Ne? Und dann 100 Gramm Zucker zu, in so einen Mixer rein.
Ja.
Einmal mixen und dann ist das fertig. Ne?
Okay, und dann habe ich mein Fruchteis.
Und dann hast du ein Fruchtsorbet zu Hause. Ja. Ne? Also das ist dann fast 60-70% Frucht, wenn man denn das zusammenrechnet.
Also das muss ich unbedingt ausprobieren.
Ja, das, also ist ganz leicht. Und die Problematik ist dann, man muss es dann eben, wenn man zum Gleichverzehr nehmen. Ne? Weil einfrieren und wieder raus, das geht dann nicht. Weil
dann wird auch die Konsistenz ein bisschen komisch. Ne?
Genau, das geht dann nicht.
Das habe ich auch schon mal gehabt. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ne?
Ja, das Beste ist natürlich, man bindet das oder man kocht Milch.
Womit würde ich das dann binden zu Hause?
Ja, also wenn man Puddingpulver nimmt oder so, das würde auch gehen. Ne?
Ja, okay.
Denn Milch oder man nimmt einfach Ei. Ne? Das heißt, wenn man Eigelb nimmt, wenn man nichts...
Ja, das bindet, ne?
Das bindet, Ei bindet. Mhm. Ne? Früher hat man ja Eigelb genommen, um Milcheis zu binden. Und Fruchteis hat man Eiweiß genommen.
Okay.
Um es zu binden. Und da ist man
damit heute dieser gelbe Ton nicht dabei ist, ne? Beim Fruchteis, das ist ja ein bisschen störend. Nee, ne?
Das heißt, das ist natürlich störend.
Wenn die Kirsche auf einmal gelb anläuft.
Ja, richtig. Ne? Aber das ist schon... Aber früher hat man es eben so gemacht. Das wäre diese traditionelle Art.
Mhm.
Und jetzt geht man da schon von ab.
Mhm.
Aber Joghurt zum Beispiel sollte man natürlich auch natürlich benutzen beim Joghurt-Eis und nicht nur Joghurt-Geschmack verwenden. Ich war einmal mal in Hamburg. Da gibt es so ein Zusatzstoffmuseum. Das ist ganz interessant.
Ach, echt?
Ja, das ist da in der Nähe von diesem Dungeon da in Hamburg.
Mhm. Und in der Speicherstadt ist das.
In der Speicherstadt, genau. Und das ist so ganz interessant, weil da wird einem gezeigt, was wirklich die Lebensmittelindustrie manchmal benutzt, um natürliche Aromen nachzustellen.
Und das ist ganz schön kompliziert. Das ist ja echt eine Wissenschaft.
Ja,
ne?
Aber wenn man dann da vergammelte Bäume sieht und irgendwelche kleinen Läuse, die da auf irgendwelchen Blättern rumlaufen, dann ist man zuerst verwundert, ne? Weil diese Läuse werden dann verwendet, um Äpfel zu bespritzen, ne? Als natürlichen Schutz. Und dann dieses bisschen vergammelte Holz ist dann das Erdbeeraroma. Ne, natürlich, weil es ja von Bäumen ist. Ne?
Ja, okay.
Dann macht man sich da schon seine Gedanken, was man denn noch alles da reingemischt hat und hinter irgendwelchen komischen E-Nummern versteckt.
Ja, und hast du gesagt, den ganzen Quatsch mache ich nicht mit. Genau. Bei mir kommt nur Milch, Erdbeer, Sahne.
Daraufhin habe ich gesagt, nein, sowas tun wir nicht. Ich möchte auch das essen, was ich verkaufe. Und meine Gäste kriegen nur das Beste.
Ja, das finde ich eine total prima Einstellung, Thorsten. Und ich freue mich über das Rezept, das du uns verraten hast. Das werde ich zu Hause gleich ausprobieren. Aber ich werde die Tage auf jeden Fall auch mit dem Rad mal bei dir vorbeischauen. Und weil ich nämlich unbedingt das Schokoladen-Kokoseis probieren möchte.
Ja, man kann schön am Geestewanderweg, kann man schön mit dem Fahrrad fahren. Oder hinten über die Schifter Stauschleuse kommt man auch gut bei uns hin. Von Leerheide. Oder
ja, das sind tolle Wege.
Aus Lockstedt kommen viele mit dem Fahrrad, ne?
Ja.
Und besuchen uns dann. Ne?
Ja.
Manche sagen immer noch Geheimtipp. Aber ein Geheimtipp, der seit 1976 existiert, ist so ein bisschen fragwürdig.
Also nicht weiter sagen.
Nicht weiter sagen, genau.
Thorsten, es war total schön, dass du heute hier warst. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns, ne?
Ja, danke schön.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Du hast recht, Corinna. Mir ist tatsächlich das Wasser im Munde zusammengelaufen. Was ist eigentlich deine Lieblingssorte?
Meine Lieblingssorte ist Pistazie. Und was schlägst du am liebsten?
Ich mag gerne Stracciatella, aber bei Pistazie bin ich auch immer dabei. Wenn ihr jetzt noch Anregungen und Ziele braucht für eure nächste Radtour, dann haben wir einige Tipps für euch.
Neben der Eisdiele gibt es nämlich auch noch im Schaufenster Fischereihafen im Juni ganz viele tolle Highlights, die man auch gut mit dem Rad anfahren kann. Zum Beispiel findet im Schaufenster jeden Donnerstag der Musiksommer statt und am 14.06. gibt es ein Drachenbootrennen. Und in der Innenstadt veranstaltet das Stadttheater im Juni eine Sommerbühne.
Das klingt ja wirklich gut. Also nichts wie los und rauf aufs Rad.
Bis dann!
Bis dann. Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven Podcast.